Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Julia Staffler.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei Folge 64 unseres Podcasts. Jede fünfte Arbeitskraft in Südtirol hat keine italienische Staatsbürgerschaft. Die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte wächst laut neuesten Berechnungen des Amtes für Arbeitsmarktbeobachtung weit stärker als die der Einheimischen. Ohne sie, so lautet auch der Titel der aktuellen FF-Titelgeschichte, würde Südtirols Wirtschaft zusammenbrechen. In der Titelgeschichte beschreiben wir ein Beispiel der wichtigsten Wirtschaftszweige, wie ausländische Arbeitskräfte den Betrieb aufrechthalten. In Hotellerie, Handwerk, Landwirtschaft, Pflege, Reinigung, Mobilität, Kirche und Bauwesen. Wir zeigen die Menschen, die in diesen Branchen arbeiten und haben auch mit denen gesprochen, die ihnen Arbeit geben. Und heute hier im Podcast spricht FF-Direktorin Verena Plieger mit dem Direktor des Arbeitsmarktservice Stefan Luther. Sie hat ihn gefragt, wie gute Integration gelingt, in welchen Branchen am meisten ausländische Arbeitskräfte beschäftigt sind und ob es Südtirols Wirtschaft und Gesellschaft einen Tag ohne ausländische Arbeitskräfte schaffen würde.
Herr Luther, würde es Südtirols Wirtschaft und Gesellschaft einen Tag ohne ausländische Arbeitskräfte schaffen?
Also auf diese Frage möchte ich nicht direkt antworten und etwas ausholen, dass die Südtiroler Wirtschaft und auch entsprechend die Gesellschaft, die entsprechende Dienste abruft, sich in den letzten 20 Jahren doch sehr nach oben entwickelt hat, also sich weiterentwickelt hat und sich die Südtiroler Wirtschaft natürlich auch umgesehen hat, wo Arbeitskräfte herkommen. Und in der Tat ist Südtirol Wirtschaft nicht nur in eine Richtung positioniert, sprich ausländische Beschäftigte, sondern hat sich in den letzten Jahren immer mehr auf den italienischen Arbeitsmarkt fokussiert. Und daher müssen wir die Diskussion Abhängigkeit der Wirtschaft, was Arbeitskräfte von Nicht-Südtirol betrifft, auf jeden Fall nicht nur das Thema Ausländer sehen, sondern wirklich das Thema von Personen, die von außerhalb von Südtirol kommen. Ansonsten werden wir circa ein Drittel der Beschäftigten, der Neubeschäftigten außer Acht lassen.
Können Sie es vielleicht auf den Punkt bringen? Wie viele ausländische Arbeitskräfte beschäftigt Südtirols Wirtschaft?
Es pendelt so von Sommer und Winter unterschiedlich. Durchschnittlich sind es knapp 40.000, so 37.000, 38.000. Aber das ist ein Mittelwert und der schwankt sehr. Wir kommen an bestimmten Spitzentagen auch auf ungefähr 50.000, um dann auf 30.000 hinunterzufallen. Aber über das Jahr gesehen sind es knapp 40.000.
Und diese Schwankungen, worauf sind diese Schwankungen zurückzuführen? Ist das die Erntezeit im Herbst?
Natürlich, die Erntezeit ist massiv, aber auch natürlich das Gastgewerbe. Das Gastgewerbe ist ja jener Bereich, der in den letzten 20 Jahren beschäftigungsmäßig am meisten gewachsen ist und Spitzen abdecken muss. Und hier probiert man überall Arbeitskräfte zu gewinnen. Früher waren das typischerweise diese mittelzentraleuropäischen Länder. Durch den Wegfall des Eisernen Vorhangs war plötzlich ein Reservoir an Arbeitskräften vorhanden. Wir hätten sonst damals schon Arbeitskräfteknappheit in bestimmten Bereichen gehabt. Plötzlich waren hier ganze Staaten da, die Arbeitskräfte freigesetzt hatten. Die haben dann in Westeuropa gute Arbeit gefunden, auch bei uns. Aber das hat sich dann geändert. Diese Länder haben ja unglaublich aufgeholt. Die Attraktivität ist verloren gegangen. Es sind nicht mehr so viele interessiert, zu uns zu kommen. Und dementsprechend hat sich dann die ganze Sache auch verändert, Richtung Süden, Richtung Südosten. Und deshalb sucht jetzt eigentlich der Arbeitsmarkt mehr in anderen Gebieten als früher.
Sie haben den Eisernen Vorhang angesprochen. Wie viele ausländische Erwerbstätige gab es denn vor dem Fall des Eisernen Vorhangs?
Also vor dem Fall des Eisernen Vorhangs gab es weit unter 5.000 und dann ist es gestiegen, so langsam bis auf 10.000. Vor 25 Jahren, da war ja der Eiserne Vorhang schon weg, hatten wir unter 10.000. Jetzt sind wir schon eher bei 40.000. Das heißt, wir haben die Anzahl vervierfacht. Und wenn man vor dem Eisernen Vorhang noch zurückschaut, dann haben wir sie verzehnfacht.
Wie viele dieser ausländischen Arbeitskräfte sind denn Frauen und wie viele Männer?
Es sind mehr Männer, auch bedingt, dass die Sektoren, die auswärtiges Personal, Ausländer nachfragen, doch in Bereiche sind, wo typischerweise Männerberufe ausgeübt werden. Aber man kann auch hier nicht allgemein sagen, denn Sektoren haben ihre Spezifika. Und es gibt Bereiche, wo fast nur Frauen sind, oder zumindest die Dominanz ist. Die ganzen Reinigungsfirmen setzen sehr viel auf ausländisches Personal und typisch weiblich besetzt. Hingegen die Baubranche, die Landwirtschaft, aber auch das Gasgewerbe ist sehr männerdominiert, was die ausländische Beschäftigung betrifft.
Aber gibt es hier eine Veränderung in den vergangenen Jahren, zum Beispiel im Gasgewerbe, aber auch in der Landwirtschaft, dass Sie vielleicht bemerken, dass dort mehr Frauen jetzt mittlerweile beschäftigt sind in diesen beiden Branchen?
Ja, das sehen wir auf jeden Fall. Vor allem in der Landwirtschaft sind immer mehr Frauen beschäftigt. Also diese Tendenz Richtung allgemeinen Trend, dass Frauen mehr Beteiligung auf dem Arbeitsmarkt haben, trifft auf die einheimische, auf die lokale Bevölkerung zu, wie auch auf die provinzfremde Beschäftigung.
Aber noch einmal, wenn wir über die Branchen sprechen, in welchen Branchen sind denn am meisten ausländische Arbeitskräfte beschäftigt?
Auch hier hängt es wieder davon ab, wann man die Sachen misst. Also am 15. August ist die Sache ganz anders als am 15. November. Mhm. Und dementsprechend hat jeder Sektor seine eigenen Spezifika. In bestimmten Momenten des Jahres ist zum Beispiel die Landwirtschaft extrem abhängig, aber dann 3 Monate später kaum mehr, um dann wieder extrem abhängig zu werden. Das ist natürlich sehr schwierig zu handeln für einen Sektor, der immer kurzfristig Personen braucht, möglichst schnell abrufbereit. Und ja, all along wird das auch schwierig sein, denn irgendwann kommen auch typische Herkunftsländer nicht mehr so in Frage. Zurzeit schaut die Landwirtschaft hauptsächlich nach Rumänien. Früher war es halt die Tschechei, aber aus der Tschechei kommen halt jetzt nicht mehr unsere Erntehelfer, sondern eher die Skifahrer und machen bei uns Urlaub. Also es ändert sich auch sehr vieles und wer weiß, wie dann Rumänien sich entwickeln wird. Das Gasgewerbe ist etwas stabiler, trotz der beiden Saisonen. Aber auch hier ist so, dass mittlerweile ungefähr die Hälfte, bisschen mehr als die Hälfte des Personals nicht aus Südtirol stammt. Alle anderen Sektoren sind weniger abhängig. Auch wenn es dort viele gibt, aber weniger abhängig, dort sind es so 10-15%. Es gibt aber auch Sektoren wie der öffentliche Bereich, der unter 5% ist.
Sie haben es angesprochen, in der Landwirtschaft gibt es heute mehr Erntehelfer aus Rumänien. Wie sieht es denn im Gasgewerbe aus?
Auch das Gasgewerbe hat sich stark geändert. Auch hier sind mittlerweile die Rumänen fast an erster Stelle. Früher waren es Ungarn und Slowaken. Es ändert sich einfach, weil nachvollziehbar diese Länder mittlerweile wirtschaftlich sehr große Fortschritte gemacht haben. Und von dem her tendieren wir halt eher in Arbeitsmärkten zu schöpfen, wo noch entweder Personal hier ist oder wo wir bessere Löhne zahlen als die Herkunftsgebiete. Dann ist da wieder ein springender Punkt mit dem Lohn. Was macht man dann? Spart man das für zu Hause? Ist man saisonaler oder nicht saisonaler? Verlegt man den Wohnsitz nach Südtirol? Und wenn man den Wohnsitz nach Südtirol verlegt, dann ist der Gewinn der Arbeitskraft nicht immer sehr nachhaltig. Denn mit der Zeit kommen doch die Personen drauf, dass mit dem Geld, das erst auf viel ausschaut, am Ende doch ein bisschen weniger übrig bleibt und gehen dann wieder zurück. Wir verlieren ja ungefähr so 25-30% der gewonnenen Arbeitskräfte wieder, weil sie dann wieder Südtirol verlassen. Und eher im hochgebildeten, eher im hochqualifizierten Bereich als im niederqualifizierten Bereich. Dies deshalb auch, weil natürlich das Ankommen als Arbeitskraft nicht immer so reibungslos funktioniert. Es kommt ja ein Mensch und nicht eine Arbeitskraft. Die Wirtschaft sucht eine Arbeitskraft, aber kommen tut ein Mensch mit allen Wünschen. Und hier das soziale Ankommen einer Person in Südtirol ist nicht unbedingt so einfach.
Aber gibt es dazu Zahlen, wie viele hier in Südtirol leben und wie viele nach wie vor in ihrem Herkunftsland ihren Wohnsitz haben?
Ja, natürlich. Es ist so, dass eben wir, was Beschäftigte betrifft, die nur vorübergehend kommen, natürlich primär in der Landwirtschaft und im Gasgewerbe sind. Weil dort auch die saisonale Beschäftigung es einen ermöglicht, einen Teil des Jahres in der Heimat zu verbringen. Das sind dann einige 10.000 Personen. Zusätzlich zu diesen kommen aber die Personen, die dann entscheiden, in einem zweiten Moment den Wohnsitz nach Südtirol zu verlegen. Und in den letzten 20 Jahren waren das immerhin 39.000 Personen. Und von diesen 39.000 Personen sind halt jetzt ungefähr noch 70% hier. Der Rest haben wir wieder verloren. Das heißt, die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt betrifft nicht nur Südtiroler, die auswandern, sondern die Mobilität an Arbeitskräften betrifft auch ehemalige Einwanderer, die wieder rückwandern oder weiterwandern. Wir haben zum Beispiel in den Migrationsflüssen festgestellt, dass sehr viele, das hängt dann von der Community ab, woher sie kommen, aber zum Beispiel Pakistani, die zu uns kommen, als Nachfolgeadresse, die wir noch nachvollziehen können, sehen wir dann zum Beispiel England. Also mit anderen Worten, diese sind sehr mobil, weil die haben ja auch keine Verwurzelung zu uns. Und sobald irgendwo ein besseres Angebot da ist, sind sie auch weg. Und im Grunde, Arbeitskräfte bewegen sich nicht isoliert, sondern in Gruppen. So sehen wir zum Beispiel Peruaner, die nur in Gröden, aber nicht in Valbadia sind. Und umgekehrt. Also mit anderen Worten, es gibt Albaner, die sind in der Baubranche. Aber die sind nicht in der Pflege. In der Pflege sind die Ukrainer. Also mit anderen Worten, jede Branche hat ihre ihr Herkunftsland und ihre Communities.
Und wovon hängt das ab? Oder gibt es hier auch Entwicklungen? Zum Beispiel, Sie haben die Peruaner im Gröntal angesprochen. Gab es dort vor einigen Jahren einige federführende Peruaner, die sich hier angesiedelt haben und die ihre Leute geholt haben, ihre Community geholt haben?
Es ist im Grunde dasselbe, was auch mit unseren ehemaligen Südtiroler Heimatfernen passiert ist. Erste sind vorangegangen, die haben dann ihre Verwandtschaft, ihre Bekanntschaft nachgeholt. Und das ist auch in Südtirol so früher gewesen, wissen vielleicht viele nicht, dass zum Beispiel vom Matschertal fast jeder, der ausgewandert ist, nach Liechtenstein gegangen ist. Deshalb sind in Liechtenstein hauptsächlich Matscher-Bürger. Und von dem her, das ist auch nachvollziehbar. Man geht dorthin, wo man schon andocken kann. Und von dem her beobachten wir im Grunde bei den neuen Einwanderungen dasselbe Phänomen, das wir in den 60er Jahren auch in Südtirol hatten, nur in umgekehrter Richtung.
Die Erwerbsquote der Ausländer in Südtirol ist ja mit 70,9% höher als auf regionaler Ebene. Dort liegt sie bei 65,8% und auch höher als auf gesamtstaatlicher Ebene. Dort liegt sie bei 61,6%. Wie erklären Sie sich das, Herr Luther?
Wir haben für alle Bevölkerungsgruppen höhere Beschäftigungsquoten. Und das zieht die Ausländer mit. Wir haben die höchste Frauenerwerbsquote, die höchste Jugenderwerbsquote, die höchste Altenerwerbsquote. Ausländer sind entweder auch Frau oder jung oder alt. Weniger alt, mehr jung. Aber das ändert sich auch. Auch die Ausländer werden immer älter. Sie waren mal jung und sie werden halt auch mit jedem Jahr ein Jahr älter. Und in der Statistik spürt man das, dass das Durchschnittsalter auch der ausländisch Beschäftigten mittlerweile wesentlich höher ist als vor einigen Jahren. Und von dem her ist so, der Südtiroler Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig und er zieht auch mehr Arbeitskräfte an, als er abgibt. Also unter dem Strich zieht Südtirol quantitativ mehr Arbeitskräfte an. Er zieht nicht unbedingt die Hochqualifizierten an, dort haben wir eher einen Verlust. Also mit anderen Worten, wir haben ein Ungleichgewicht in der Qualifikation, unterschiedliche Attraktivität, aber im mittleren, geringeren Qualifikationsbereich sind wir recht attraktiv und es ist Arbeit hier und von dem her die Ausländer und die Nichtwohnhaften profitieren und sie kommen ja aus Arbeitsgründen primär, sie werden ja angeworben. Und von dem her sind sie auch mehr beschäftigt.
Und entsprechend ist eben die Zahl höher als auf regionaler und auf gesamtstaatlicher
Ebene. Wobei hier schon zu sagen ist, wir haben zwar im nationalen Vergleich gute Zahlen, aber und hier auch eventuell etwas, was die Wirtschaft mitdenken muss. Sie soll sich nicht mehr zu lange darauf verlassen, dass Arbeitskräfte von außen immer zu uns kommen, denn es ändern sich auch die Herkunftsgebiete, wie ich vorher schon ein bisschen angedeutet habe. Und da muss man auch schauen, bekommen wir wirklich die Qualifikationen, die wir brauchen. Und wo wir nicht so gut sind, ist wirklich im Ausschöpfen des heimischen Potenzials. Wenn wir gegenüber dem italienischen Vergleich zwar gute Werte haben, sind wir im internationalen Vergleich doch eher im Mittelfeld. Und das heißt, wir haben doch hier Potenzial und auch das müsste man mehr ansprechen durch bessere Konditionen, bessere Bedingungen, bevor man immer nur nach außen schaut.
Sie sprechen von einer deutlichen Zunahme in den vergangenen Jahren, aber wir müssen in Südtirol auch schauen, dass es uns auch in Zukunft gelingt, ausländische Arbeitskräfte nach Südtirol zu holen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wie aber steht die Bevölkerung hier in Südtirol zur Zunahme an ausländischen Arbeitskräften?
Mir ist nicht bekannt, dass es dazu eine Umfrage gäbe, ehrlich gesagt. Also wir haben uns mit dieser Frage nie auseinandergesetzt, aber es ist eine spannende Frage. Denn eins ist ein Betrieb, der eine Arbeitskraft braucht. Das andere ist, wie die Bevölkerung diese Sache wahrnimmt. Man muss natürlich sagen, jegliche Zuwanderung, egal woher sie kommt, greift natürlich auch in das Alltagsleben ein der Bevölkerung. Auch diese Personen brauchen Dienstleistungen, brauchen öffentliche Dienstleistungen. Also wir müssen immer schauen, eine Arbeitskraft ist ein Mensch und ein Mensch braucht auch andere Bedürfnisse außerhalb der Arbeit. Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit die Strukturen, die hier sind, ausgerichtet sind, vorbereitet sind, auch, ja, potent genug sind, neue Bürger mit aufzunehmen, ohne dass es dann zu Spannungen und Verwerfungen kommt.
Sie, also die Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt, hat ja in der vergangenen Woche den Südtiroler Arbeitsmarktbericht vorgestellt. Sie stellen ja zweimal jährlich diesen Bericht vor, der im Detail die Entwicklungen am Arbeitsmarkt im Laufe eines Halbjahres analysiert. Welche Daten haben Sie denn am meisten überrascht?
Einerseits beginnen wir mal bei einer sehr positiven Nachricht. Die aktuelle Situation ist gut für die Stabilisierung von Arbeitsverträgen. Also dieses immer wieder zitierte Prekariat ist eigentlich auf abnehmendem Weg. Wir haben eine zunehmende Stabilisierung von Arbeitsverträgen, was sicherlich gut und förderlich ist.
Das heißt, die befristeten Arbeitsverträge nehmen ab?
Sie nehmen nicht ab, aber sie nehmen nicht in dieser Geschwindigkeit zu wie die unbefristeten, denn beide Gruppen steigen, denn der Arbeitsmarkt wächst insgesamt. Aber die Unbefristeten sind die neue Normalität und die Befristung ist eher die Ausnahme. Und von dem her, das ist schon einmal eine richtige, gute Entwicklung. Die größte Überraschung, wir wussten es eigentlich schon, nur die Geschwindigkeit, in der sich die Sache entwickelt, ist die Überalterung der Erwerbstätigen. Also diese beschleunigte Zunahme der Personen, die über 55, über 60 sind, das ist schon eine Sache, die, wir wissen es, statistisch leicht berechenbar, diese Zunahme wird ja immer schneller. Und von dem her, wenn wir wissen, dass wir in den nächsten 15 Jahren ungefähr 70.000 Personen in Rente schicken werden, und die Geschwindigkeit nimmt jetzt richtig Fahrt auf, dann ist schon das ein Zeichen, das immer wieder überrascht, obwohl man es eigentlich weiß.
Obwohl man es eigentlich weiß, wird sich dann mit diesem zunehmenden demografischen Wandel, den Sie ansprechen, auch die Abhängigkeit von ausländischen Arbeitskräften verstärken?
Wir sollten alles probieren, nicht die Abhängigkeit zu verstärken. Denn wir haben in der Vergangenheit, in den letzten 10, 20 Jahren, doch auf Sektoren auch gesetzt, nicht nur, aber auch, die sehr personalintensiv sind. Und alles, was personalintensiv ist, hat nicht unbedingt Zukunft. Wir müssen uns einfach fragen, ja, woher sollen die Leute kommen? Ganz Europa leidet an einer bestimmten Überalterung. Jeder buhlt um Arbeitskräfte. Und dann müssen wir hinschauen, wer hat noch Arbeitskräfte theoretisch übrig, die nach Südtirol kommen wollen? Und ist das wirklich die Strategie? Von dem her sollten wir nicht diese Strategie fahren, sondern müssen Strategie fahren, dass unsere Wirtschaftsstruktur, wie sie sich entwickelt hat, auch kritisch überfragt wird. Ob wir nicht eher in Wirtschaftssektoren investieren müssen, die produktiver sind und weniger menschenintensiv sind, denn die Rahmenbedingungen zwingen uns eigentlich dazu. Das sind die zentralen Fragen.
Hier möchte ich auf jeden Fall jetzt das große Thema ansprechen, und zwar die Rolle der künstlichen Intelligenz, die Rolle der KI auf dem Südtiroler Arbeitsmarkt. Welche Rolle spielt sie denn bereits?
Statistisch können wir das noch nicht ablesen, denn was sich verändert, sind Inhalte vielleicht eines Berufes, aber nicht der Beruf selbst. Das hat es in der Vergangenheit in einer bestimmten Art und Weise auch schon gegeben, jetzt vielleicht alles noch ein bisschen beschleunigt. Aber wenn wir die Berufestruktur anschauen, dann ist KI noch zu jung, als dass sich das in der Statistik niederschlagen würde. Es wird sicher radikale Veränderungen bei manchen Berufen geben. Es wird vielleicht der Beruf als solcher übrig bleiben, aber der Inhalt ist nicht mehr vergleichbar zu vorher. Es wird auch Berufe geben, die kritisch sind, natürlich, die sehr deterministisch funktionieren, mechanisch, also mechanisch im Sinne von auch intellektuell mechanisch, aber nach einer bestimmten Reihenfolge, wo es eine KI gut lernen kann. Das hat natürlich eine Schwierigkeit, also alles im Bereich der Buchhaltung oder wo es darum geht, bestimmte Zahlen überblickt zu haben, dort ist eine KI wahrscheinlich schneller und fehlerfreier als der Mensch. Aber vielleicht gibt es einen Buchhalter 2.0, das wissen wir nicht. Wenn wir es wüssten, dann hätten wir eigentlich die Entwicklung schon vorweggenommen. Es ist spannend, die Sache zu verfolgen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Berufe, die nicht oder schwer vorstellbar mit KI ersetzbar sind oder automatisierbar sind. Aber auch hier müssen wir verstehen, welche gesellschaftliche Akzeptanz es geben wird. Also ich spreche zum Beispiel insbesondere im Pflegebereich. Pflegebereich wird ja der Zukunftssektor schlechthin werden, unter anderem aufgrund der Überalterung. Aber wer pflegt unsere alten Mitmenschen? KI, da wird es spannend. Ich will es nicht ausschließen, dass es nicht in Zukunft auch empathisch wirkende Roboter gibt, die sehr menschennahe Eigenschaften haben. Die Frage ist, ob die japanische fernöstliche Mentalität in Europa einfach Fuß fassen kann oder ob wir gezwungen sind, das zu akzeptieren, auch wenn wir nicht wollten. Ich glaube, da kommt schon einiges auf uns zu. Aber es ist auf jeden Fall bei allen Schwierigkeiten, aber auch bei aller Skepsis, die angebracht ist, es kann effektiv eine Antwort auch auf den Arbeitskräftemangel sein. Wir müssen uns helfen lassen von der Maschine.
Aber werden wir noch einmal vielleicht auch etwas konkreter, für welche Jobs bricht denn aus Ihrer Sicht, Herr Luther, bereits jetzt schon die Existenzgrundlage weg? Also einfach in den vergangenen 2 Jahren, also seit ChatGPT auf den Markt gekommen ist.
Ja, es gibt schon so Berufe, die immer wieder genannt werden, auch wenn wir es, wie gesagt, in der Statistik noch nicht ablesen können, aber Berufe von Übersetzer und Dolmetscher ist schon an erster Stelle, würde ich sagen, denn die Entwicklung ist schon auch beeindruckend, was hier möglich ist. Ich gehe auch davon aus, dass es in Kürze wirklich so sein wird, dass auch eine Kommunikation zwischen zwei Menschen, die sich überhaupt nicht verstehen, durch technische Hilfe sehr gut funktionieren wird. Also solche Berufe natürlich haben es schwer in Zukunft.
Also und für welche Jobs wird es in den kommenden Jahren eng?
Wenn ich das wüsste, denn die Entwicklung ist ja unglaublich schnell. Und vielleicht haben wir in einem Jahr Dinge, die wir noch nicht mal erahnen können. Ich weiß nicht, ob es nicht auch zum Beispiel in der Bauwirtschaft dann funktionieren muss, dass in einem Büro, das auch auf der anderen Seite der Welt sein kann, was geplant wird und dann das Gebäude primär eigentlich nicht mehr durch Menschen hochgezogen wird, sondern wirklich auch durch Roboter. Und es gibt dann 3, 4 natürlich weiterhin Menschen, die die Oberaufsicht haben. Aber den Maurer, wieso braucht es dann noch einen Maurer? Und es gibt halt Dinge, die, wenn es in einer bestimmten Abfolge geht, durchaus ersetzbar sein können. Und von dem her glaube ich schon, dass einiges auf uns zukommt, auch für Berufe, die wir vielleicht so nicht auf dem Radar haben.
Aber gibt es irgendwelche hochspezialisierten Jobs, wo Sie bereits jetzt sagen können oder sich trauen vielleicht zu sagen, also diese Jobs, die werden auch in Zukunft nicht wegfallen?
Ich glaube schon, dass die ganz hochqualifizierten, wo KI deshalb an Grenzen stößt, weil KI ja im Grunde nichts anderes ist als eine Wahrscheinlichkeitsberechnung. Ich glaube trotzdem und hoffe es, vielleicht ist es mehr Hoffnung, Ausdruck als Glauben, dass der Mensch in letzter Konsequenz der KI trotzdem noch ein bisschen voraus ist.
Nun kommen wir zu einer Prognose, über die man auch immer wieder spricht. Es gibt ja verschiedene Forscher, die Prognosen anstellen, wie zum Beispiel Richard Sorter. Er prophezeit, 80% der menschlichen Tätigkeiten in jeder Branche könnten in Zukunft von der KI übernommen werden. Wie stehen Sie denn zu solchen Prognosen?
Wenn wir in die Vergangenheit schauen, hat immer schon Prognosen gegeben. Die meisten sind nicht eingetreten. Manche sind eingetreten, kann man auch sagen, da hat einfach Zufall recht gehabt. Ich glaube nicht, dass es diese hohe Zahl sein wird. Es kann in einigen einzelnen Bereichen schon sein. Aber das pauschal über alle zu sagen, das kommt mir sehr kühn vor. Auf der anderen Seite ist es so, dass es sehr wohl Veränderungen geben wird. Und ich bin überzeugt, dass der Mensch so erfinderisch ist, dass er sich Dinge erfindet, um nicht beschäftigungslos zu bleiben.
Ja, denn das ist die abschließende Frage jetzt auch von mir. Wenn unsere Jobs zunehmend von der KI übernommen werden, ersetzt werden, was machen wir denn mit unserer restlichen Freizeit, also mit der neu gewonnenen Freizeit, wenn wir mehr Sport betreiben?
Ich glaube, wir werden weiterhin arbeiten, weil ich glaube und davon bin ich überzeugt, dass ein Mensch ohne sinnvolle Beschäftigung, Arbeit ist ja positiv für mich besetzt und nicht negativ. Die wird er sich suchen, der wird sich erfinden und er wird Dinge machen, die er vorher vielleicht nicht gemacht hat. Aber das hat es vor 20 Jahren auch irgendwie schon gegeben oder vor 30 Jahren. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit in Südtirol 80% der Beschäftigten in der Landwirtschaft. Jetzt sind es noch 4%. Die restlichen 70% sind nicht arbeitslos geworden. Wir haben uns neu erfunden und wir werden uns in Zukunft neu erfinden, weil wir wollen arbeiten, im Grunde.
Herr Luther, ich danke Ihnen vielmals für diesen sehr positiven Ausblick jetzt am Ende dieses Gesprächs. Danke vielmals, dass Sie heute hier waren.
Ja, herzlichen Dank.
Ja, das war FF-Direktorin Verena Plieger im Gespräch mit Stefan Luther. Was lesen Sie sonst noch in der FF? Silke Hinterwaldner hat sich die Wohnreform genauer angesehen und sie in 6 Punkten analysiert. Sie hat sich gefragt, hält die Wohnreform auch das, was sie verspricht? André Wert, der hat sich mit dem Kaffeeröster Valentin Hofer getroffen, der erklärt, warum die Kaffeepreise so gestiegen sind und warum das gut so ist. Und der Historiker Hans Heiß hat für uns eine kritische Zwischenbilanz des Museumsjahres zum Tiroler Revolutionär Michael Geismayer gezogen. Ja, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie's gut!